Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Der gesunde Ton, deinem Podcast für ganzheitliche Musikergesundheit und Wohlbefinden. Neues Jahr und wir starten ganz neu. Und zwar mit einer Triologie, in der wir uns mit der Frage beschäftigen, wie Ordnung und Systeme in unserem Beruf die Ausschüttung von Dopamin fördern und uns dadurch zu mehr Kreativität, Leichtigkeit und Freude befähigen können. In der ersten Folge unterhalte ich mich mit Stefan Ruf. Stefan ist Hornist und ein renommierter Hornpädagoge aus der Schweiz. Er war langjähriges Mitglied des Orpheus-Quintetts, des Basler Hornquartetts und von Concert Brass. Er unterrichtet an der Musikschule Basel Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und viele seiner ehemaligen Schüler sind heute Dozenten an Musikhochschulen oder erfolgreiche Solisten in Orchestern. Sein Engagement für die pädagogische Arbeit ist beeindruckend. 2007 organisierte Stefan den ersten Pädagogiktag beim Welthornkongress, für den er sogar von der International Horn Society mit dem Punto Award ausgezeichnet wurde. In unserem Gespräch teilt Stefan Einblicke und seine Erfahrungen und Methoden, wie strukturierte Herangehensweise im musikalischen Kontext die Grundlagen für mehr Leichtigkeit und Kreativität schaffen können. In der zweiten Folge unterhalte ich mich dann mit Anton Barachowski und Christoph S., um das Thema aus Sicht von Orchestermusikern und ihrem Praxisalltag zu beleuchten. Und anschließend in der dritten Folge spreche ich dann mit Dr. Damir Del Monte, um tief in die Neurowissenschaften und die Psychologie einzutauchen und wissenschaftlich zu ergründen, wie Ordnung und Systeme unsere Emotionen und unser kreatives Potenzial beeinflussen. Wenn dir diese Folge oder auch andere Folgen gefallen, dann würde ich mich total freuen, wenn du sie likest und mit anderen teilst, um meine Arbeit zu unterstützen. Und jetzt wünsche ich dir wie immer viel Spaß mit diesem Gespräch und mit Stefan Ruf. Dann sage ich herzlich willkommen beim gesunden Ton Stefan Ruf. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo Veronika.
Ja, mit dir habe ich du bist quasi der Zweite, oder nein, du bist der Erste. Eigentlich in der Chronologie bist du jetzt der Erste von meiner so Triologie-Folge über das Thema Ordnung, System, wie alles irgendwie, ja, wie wir sinnschaffende Systeme für uns schaffen, ob es jetzt am Horn ist oder an anderen Instrumenten. Du bist Hornist, du bist Horndozent. Ich habe dich im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Du hast wahnsinnig erfolgreiche Hornisten schon als Kinder unterrichtet. Also du bist quasi von der Pike auf dabei, wenn es darum geht, den ganz Kleinen schon ganz fundiertes Handwerkszeug mitzugeben. Und das fand ich total interessant, eben mich mit dir darüber zu unterhalten, inwieweit wir Ordnung und System nutzen können, um daraus irgendwas Tolles für uns zu schaffen. Ich war nämlich bei einem, das muss ich vorweg vielleicht sagen, ich war bei einem Workshop an meiner ehemaligen Hochschule. Da hast du einen Tagesworkshop gegeben und da bin ich total aufmerksam auf dich geworden. Und jetzt würde ich quasi so ein bisschen an deiner Biografie entlang uns hangeln und da so ein bisschen vielleicht die anderen mitnehmen, wie du auch dazu gekommen bist. Du arbeitest sehr ganzheitlich, wie du all die vielen Dinge dir angeeignet hast, die du jetzt quasi in deinem Handwerkskoffer drinnen hast. Aber lass mir mal ganz kurz als allererste Frage, wie war es denn, als ich dich angefragt habe für den Podcast? Konntest du gleich was mit der Thematik anfangen oder war das erst so ein bisschen sehr abstrakt für dich?
Nein, das war nicht abstrakt für mich, weil ich habe mich wahnsinnig viel eben mit diesen Sachen auseinandergesetzt und habe mich natürlich sehr gefreut, quasi in der Kommunikation und in eine Auseinandersetzung damit zu gehen und vielleicht eben mal sowas zu produzieren, damit wir mal das Zeug auf den Punkt kriegen, vielleicht in diesem Sinne, ja. Nach außen und vielleicht auch mehrere Zuhörer erreichen. Für mich war mehr das Podcast eine unsichere Sache, weil ich das noch nie produziert habe und ich bin einfach nicht gewöhnt, mit diesen Videos, Sachen und so umzugehen, aber das kann man ja organisieren. Eben das kann man mit einem gewissen System aufschalten, genau.
Ja, siehst du, auch da liegt ein gewisses System dahinter. Also ich hatte dich ja bei dem weil du es gerade sagst, dieses Aufarbeiten und auf den Punkt bringen. Ich hatte dich bei dem Workshop schon angesprochen und habe dich gefragt, du hast du eigentlich überhaupt schon mal irgendwie eine Schule angedacht oder sowas? Weil ich glaube, dass total viele, nicht nur Hornisten, sondern generell Musiker, das interessant finden könnten, wie jemand so ein System aufbaut. Und jetzt, dir ist schon klar, also oder sehe ich das richtig, dass du da ein bewusstes System dahinter hast, oder ist es auch ein Stück weit durch Zufall entstanden, wie du Dinge machst?
Ja, ein System entsteht natürlich immer innerhalb von 40 Jahren in meinem Alter, quasi über Erfahrung und über misslungene Situationen oder Versagen. Und eine Schule finde ich immer ein bisschen gefährlich, weil die Leute ja immer sowas in der Hand haben wollen und dann ohne nach rechts und links zu blicken eigentlich diese Schule durchziehen. Und Musikunterricht ist ja extrem individuell und extrem persönlich. Und es gibt eigentlich kein System, das man anwenden kann. Oder? Und das ein System, wenn man ein System, wirklich ein enges System anwendet, dann wird man dem Gegenüber eigentlich nicht gerecht, weil man zieht dann einfach seine Sache durch und das ist eigentlich eine schlechte Ausgangslage für den Schüler oder für den Mensch vis-à-vis gegenüber. Genau.
Mhm. Das erinnert mich total. Ich werde ja die dritte Folge mit dem Damir Del Monte gestalten und ich habe erst kürzlich ein Interview von ihm gesehen. Der ist auch sehr breit aufgestellt, also Neurowissenschaftler, Medizinwissenschaftler, Musikwissenschaftler wäre es jetzt auch noch, wenn er wäre. Also der hat auch eine ganz, ganz breite Sicht auf die Dinge und der sagt auch, je mehr er sich immer für verschiedene Disziplinen und die Modelle der Disziplinen interessiert hat und beschäftigt hat, umso mehr hat er gemerkt, ich rutsche ab und bekomme einen Tunnelblick und kann den Gegenüber überhaupt nicht mehr ganzheitlich wahrnehmen. Genau. Also auch da ist so diese Gefahr, jetzt nicht nur im Unterrichtsbereich, sondern generell die Gefahr, dass wir einen zu kleinen Blick bekommen und zu vorgefertigte Meinungen dann vielleicht auch ganz schnell haben. Also, und du sagst gerade, über 40 Jahre viele Fehler gemacht. Also du bist auch mit deinen eigenen Fehlern in Anführungszeichen dann gut umgegangen und hast immer wieder dich selbst hinterfragt und hast auch selbst immer wieder neue Wege gesucht, also proaktiv selber was verändert.
Ja, klar. Also Lernen funktioniert über Versagen. Also wenn ich morgen Einrad fahren lernen möchte, dann kann ich nicht aufs Einrad sitzen und einfach losfahren, sondern dann werde ich erstmal 1000 Mal umfallen. Also es ist nicht möglich, und das ist ja auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit, ohne umzufallen oder ohne Fehler zu machen, eigentlich das richtig zu lernen. Also wenn man es richtig lernt, muss man auch umfallen. Sonst kann man das nie beherrschen. Oder? Und der Einzelunterricht, den wir ja glücklicherweise jetzt in unserem Segment haben, ist ja ein Riesenglück, weil wir ja in dieser individuellen Situation stehen, im Gegensatz zum Klassenunterricht, sage ich mal. Also das heißt, ich habe einen Schüler, der bei mir mit 6,5 Jahren anfängt und er bleibt bis 18 Jahre bei mir. Also das heißt, er kommt mit 6,5 Jahren bei mir ins Zimmer und kann kaum ein Horn halten und geht als Pubertierender oder schon als Berufsmensch quasi aus dem Zimmer raus nach 10, 12 Jahren. Er wird als Mensch eine Wahnsinnsentwicklung in der Zeit machen. Er wird hoffentlich auch als Hornist eine Entwicklung machen. Und das verändert sich ja alles. Und das ist ja mit Wahnsinnskrisen auch immer verbunden, ein solches Leben. Also 12 Jahre von 6 bis 18 Jahren bedeutet ja auch immer Krisen zu haben. Mhm. Und es ist prinzipiell extrem sinnvoll, einen konstruktiven Umgang damit zu haben. Ja.
Naja, das klingt schon so danach, als wenn du nicht nur deinen Blick auf dem Horn hast, sondern auch auf ganz vielen zwischenmenschlichen Themen.
Ja, natürlich, wir arbeiten ja in diesem Spannungsfeld zwischen Mensch und Musik. Also genau. Das ist das Spannungsfeld. Es werden ja nicht alle Hornisten in meiner Klasse, sondern es gibt ja auch viele Schüler, die nicht Hornisten werden. Und wir probieren die auch als Menschen zu entwickeln.
Ja. Ja, vielleicht müssen wir mal vorwegnehmen, weil ich war auch so ein kleines bisschen geplättet von der Dimension, die bei euch so ein bisschen vorherrscht. Also du bist an der Musikschule in Basel, ja. Was aber gekoppelt ist ein Stück weit mit der Musikhochschule, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ihr habt da einen ganz engen Zusammenarbeit und ihr habt eine wahnsinnig große Hornklasse. Also ihr seid zu zweit, du und der Heiner Krause.
Genau.
Das ist also es ist so ein kleines bisschen anders, auch in der Schweiz, glaube ich, die Modelle nicht so ganz vergleichbar jetzt mit deutschen Verhältnissen, vielleicht eher mit österreichischen Absolut. Verhältnissen. Also alle, die jetzt irgendwie mit deutschen Pädagogen zuhören, wir müssen da so ein kleines bisschen den Shift machen und dürfen uns vielleicht nicht so direkt vergleichen, weil einfach die Verhältnisse bei euch echt sehr, sehr gut sind. Ihr habt sehr, sehr gute Ausgangssituationen. Aber trotzdem soll das jetzt nicht uns daran hindern, das so ein bisschen rauszuarbeiten, was denn wichtig ist. Weil ich finde, das kann auch total inspirierend sein, sich selbst auch zu hinterfragen als Pädagoge, wie man es macht und was man vielleicht auch noch besser machen kann. Oder nicht besser, wo man noch ein bisschen mehr Drive entwickeln kann. Aber lass uns jetzt mal, weil ich gemeint habe, so an der Biografie, lass uns da mal so ein bisschen uns entlanghangeln. Also du warst selber mal ein Hornschüler. Du hast in der Schweiz deine Hornausbildung auch genossen, nehme ich an.
Genau.
Ja. Mhm. Und du hast mir erzählt, dass du ganz viel auch französische Horntechnik mitbekommen hast. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, mein erster Hornlehrer war ein Franzose, Bernhard Leguillon, und er hat mich sehr gefördert und er war ein wahnsinnig angenehmer Mensch, er war ein Vorbild und ich denke, er hat vermutlich auch viel dazu beigetragen, dass ich später nicht ins Orchester gegangen bin, sondern Lehrer geworden bin, weil er mich eben ernst genommen hat, mit mir gearbeitet hat und diese Beziehung stand einfach sehr lange, sehr stark in meinem Zentrum, genau. Und ich habe noch mit diesem dritten aufsteigenden Ventil gelernt und wir auch von diesen Artikulationen, dieses abgebissene Tat, Tat, so haben wir noch viel gemacht und das war ursprünglich Französisch und dann bin ich dann an die Musikhochschule, eben weil dieses Konstrukt so ist, dass wir eigentlich eine Zwischenstufe haben. Die gibt es jetzt in Deutschland auch mit dem Pre-College, aber das Pre-College ist teilweise bei uns in der Schweiz bei der Musikschule. Jetzt beim Horn ist es in der Musikschule, genau. Und im Prinzip meine Position in Basel ist diese, dass der Heiner macht die ganz große Masse unten. Also er macht all diese kleinen Schüler und macht fantastische Projekte. Er kann auch Sachen machen, welche ich selber nicht machen kann, eben aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur. Mhm. Und ich bin in diesem Zwischenstadium zwischen Musikschule und Hochschule.
Mhm. Das ist auch schon, vielleicht gehen wir da nachher noch so ein bisschen drauf ein, ihr ergänzt euch nämlich auch von den Persönlichkeiten total
absolut,
gut.
Absolut, absolut.
Was ich auch total cool finde, wenn ihr dann, kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf bei euren Ensemble-Tagen. Und diese französische Schule, war das dann nicht irgendwie was, wo du total vorgeprimed warst, so vorgerahmt, also fiel es dir leicht, dann andere Dinge anzunehmen? Oder war das erstmal für dich so eine kleine Arbeit, auch eine andere Art Horn zu spielen, annehmen zu können?
Ja, also ich bin natürlich total davon überzeugt, wie bei Sprachenlernen, dass man eigentlich irgendwann mal eine Muttersprache erarbeiten muss. Also wenn ich gut Deutsch kann oder gut Schweizerdeutsch spreche, dann kann ich auch Hochdeutsch lernen und auch Französisch lernen. Das heißt, wenn ich keine sichere Grundsprache habe, kann ich eigentlich auch nichts darauf bauen, oder? Und wenn ich jetzt eine Art von Interpretation lerne oder eine Art von Horn spielen, dann kann ich mich in dem Moment, wo ich eigentlich selbstständig werde, entscheiden, was ich daran verändern möchte. Aber ich habe diese Muttersprache oder diesen Unterbau, oder? Ich habe heute nichts mehr mit der französischen Spieltechnik zu tun, aber das ist meine Basis und von da weg habe ich mich verändert. Also ich bin dann zu Hölzl ins Studium gegangen, da habe ich noch einmal ganz viele andere Sachen gelernt und dann von da bin ich zu Penzl gegangen und habe auch wieder neue Sachen gelernt. Das heißt im Prinzip, wenn man sich sicher fühlt, das ist ja immer die Integration, ist ja immer dieser Punkt, wenn man sich sicher fühlt in einem Bereich, dann kann man besser integrieren. Wenn man unsicher ist oder angeschlagen, dann kann man nicht integrieren.
Ja,
das ist heißt,
genau,
in dem Moment kann man sich weiterentwickeln.
Ja, das ist ja genau dieses Spannungsfeld, worauf ich quasi auch eingehen will, diese Sicherheit, die mir dann ermöglicht, frei zu werden und, und eine gewisse, ne, so eine gewisse Leichtigkeit zu entwickeln. Das ist ja auch das, was quasi auch emotionsdynamisch, neurobiologisch, das sind, da hängen ganz viele Dinge mit zusammen und das möchte ich eben beleuchten. Also, aber ich muss trotzdem nochmal nachfragen, du hattest kein Problem, Dinge, die dir, die du liebgewonnen hast, abzulegen und neue Dinge anzunehmen. Das ist so ja, ein bisschen ist, deine Natur vielleicht
das
auch,
ist
oder?
Nur nicht die Frage, also es gibt ja verschiedene Fragen diesbezüglich. Es gibt das, wie ich zum Beispiel ein Solokonzert morgen spielen würde. Mhm. Und dann würde ich meine Interpretation wählen und dann würde ich vielleicht ein bisschen eine französische Interpretation wählen. Mhm. Und wenn ich zum Probespiel fahre, dann muss ich ja da so spielen, wie beim Probespiel quasi vorgegeben ist. Und dann ist es nicht sehr sinnvoll, die französische Variante zu wählen, weil da bin ich schon in der ersten Runde weg, oder? Mhm. Das heißt, es ist eine Frage der Einrichtung und auch des Wissens, wo was wie gefordert ist, um sich dann da zu präsentieren und sich dafür auch vorzubereiten, natürlich. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, egal was ich mache, oder ich kann selber wählen, welche Strukturen oder welche Art von Spielen ich wählen möchte. Und das bedeutet ja nicht, wenn ich mich von etwas verabschiede oder von etwas trenne, dass ich das nicht lieb habe. Also immer eine Trennung bedeutet ja auch immer einen gewissen Schmerz. Und das bedeutet ja auch immer, ich habe das lieb und das bedeutet mir was und ich kümmere mich darum oder ich kümmere mich nicht darum, weil ich etwas Neues gewonnen habe, das für mich im Moment wichtig ist. In was für einer Form auch immer, ob es jetzt existenziell ist oder in einer anderen Form, genau.
Ja. Also gut, diese liebgewonnenen Sachen, klar, man hat die dann immer noch bei sich. Wenn du jetzt dann weitergegangen bist, die nächste Station war quasi bei Michael Hölzel, den ich auch im Übrigen kenne, den habe ich auch sehr, sehr lieb gewonnen.
Ja, genau.
Du hast gemeint, bei deinem ersten Lehrer hast du schon gemerkt, oh, dieses Pädagogische und das Unterrichten, das wird eher meins. War der Entschluss dann auch noch?
Das war nicht so, nein.
Nein? Okay.
Das war nicht so. Ja. Also ich habe ein Lehrdiplom gemacht in Basel und ich wollte unbedingt ins Orchester. Also ich war davon überzeugt, dass ich ein super Hornist bin und ich wollte unbedingt ins Orchester. Und ich habe damals, das möchte ich wirklich gar nicht als schöne Geschichte erzählen, habe ich in der Methodik, das war übrigens ein Tubist, der Methodik gegeben hat für Waldhorn, habe ich gesagt, ich möchte Hornlehrer werden. Und dann war erstmal eiserne Ruhe im Blechbläserraum. Und dann ist der Methodikdozent mit mir vor die Türe gegangen und hat mit mir gesprochen wie mit einem behinderten Kind oder Menschen und hat mir gesagt, davon kann man nicht leben. Also in der Schweiz gab es noch keinen Hornist, der einfach nur unterrichtet hat. Weil es waren alles Leute im Orchester, die nebenbei noch ein bisschen unterrichtet haben.
Okay.
Und das war wirklich ein Weg, den man einfach nicht wählen kann oder wählen sollte, sozusagen. Und es gab auch noch keine Hornklassen in diesem Sinne jetzt. So, das ist natürlich heute anders, aber einfach, das war damals eigentlich keine Möglichkeit. Und ich wollte ja auch spielen und ich denke auch bis heute, dass die Hauptmotivation für meinen Beruf heute nach wie vor ist, dass ich Hornist und Musiker bin. Also ja. Ich bin glücklich, wenn ich Horn höre, sozusagen. Also wenn die anderen am Sonntag den Grill anwerfen und ich fahre für eine Hornquartettprobe mit meinen Schülern in die Stadt, dann bin ich glücklicher mit Hornquartettklang als mit einer Wurst vom Grill oder so. Ja. Mhm. Also Horn macht mich glücklich und Musik macht mich glücklich und das muss man ja irgendwann mal selber auch ausleben. Also man muss irgendwann mal spielen, oder? Also ich finde, das war mir sehr wichtig und darum bin ich auch diesen Weg des quasi Orchestermusikers gegangen, von Hölzel zu Penzel. Genau.
Also bei Hölzel und Penzel war quasi noch im Kopf, ich gehe ins Orchester.
Ja, auf jeden Fall.
Und diese Erfahrung mit dem Tubisten, die war später oder war die vorher?
Die war vorher.
Also da hast du so ein kleines bisschen einen Dämpfer bekommen.
Genau, also das war für mich einfach eine Idee, weil ich bin ja mit einer Primarlehrerin, mit einer Grundschullehrerin verheiratet und ich habe eigentlich immer gedacht, ja, unterrichten, das klingt eigentlich auch spannend, wenn ich einfach gesehen habe, wie kreativ sie da zu Hause am Werk ist jeden Tag und mich natürlich diese Kreativität auch wahnsinnig fasziniert hat und mir eine tolle Ausstrahlung auf mich hatte, ja.
Ja, aber es ist total spannend, dass du das dann auch so erlebt hast, dieses quasi, dass alle anderen dich angeguckt haben, als kämst du vom Mars mit der Idee. Ist ja auch so ein bisschen, ich glaube auch heute noch so ein kleines bisschen, dass die meisten, die ein Instrument studieren. Die fixe Idee haben, ich gehe ins Orchester. Genau. Und dann ist dieses Unterrichten nur die zweite Wahl.
Genau.
Und das finde ich so ein bisschen schade. Das wird einem auch irgendwie so verkauft, habe ich das Gefühl, irgendwie auch immer noch.
Das hat einfach damit zu tun, dass man eigentlich Lehrer wird, wenn man eben nicht spielen kann quasi. Und darum haben mich die alle auch angeguckt, weil die einfach davon überzeugt waren, dass ich ein guter Hornist war. Die haben gedacht, ja, du kannst ja spielen, also warum möchtest du dann unterrichten quasi? Und diese Situation, die sollte man beruflich ziemlich stark trennen, weil Pädagogik ist eine andere Geschichte und es ist eine andere Faszination, eben dieses Spannungsfeld mit Menschen, oder? Und wenn ich natürlich im Orchester sitze, dann bin ich fokussiert auf meine Leistung und auf meine Leistungsbereitschaft. Das ist eine ganz andere Ausgangslage, oder?
Also könnte ich da so ein kleines bisschen draus schließen, dass vielleicht auch es problematisch ist, dass es problematisch werden kann, wenn die Leute unterrichten, die sich eigentlich auf was ganz anderes ausgerichtet haben.
Das ist immer so. Also das ist aber, ja, das ist immer so, wo man irgendwie ein vorgespurter Weg vorgehen muss, auch wenn man ins Orchester kommt. Es gibt ja auch Leute, die sind da frustriert. Also die Problematik hat man ja immer, oder?
Wie ging es dann weiter? Du warst dann bei Hölzel und Penzel und dann hast du Probespiele gemacht oder wie war dann der nächste
Schritt?
Genau,
ich war dann von Hölzel, das zu unserem vorherigen Thema, bei Hölzel bin ich weggegangen, obwohl ich eigentlich sehr glücklich war. Eben, da gibt es so eine Trennung, wo man muss darum nicht die Situation verleugnen, sondern wenn man weitergeht, dann lernt man neue Sachen. Es gibt einfach neue interessante Menschen. Ich bin da einer der wenigen, wenn nicht der Einzige, der dann zu Penzel gewechselt hat, genau. Weil es gibt, glaube ich, niemand, der bei wirklich beiden studiert hat, soviel ich weiß.
Aber das ist wahr, ja.
Genau, und ich habe dann zu Penzel gewechselt und das waren ja auch zwei komplette Unterschiede vom Spielen oder von der Art vom Lernen her, genau. Mhm.
Vielleicht nehmen wir dann nochmal alle kurz mit, die von Horn, die nicht so ganz in der Horngeschichte drin sind, die beiden Klassen Hölzel und Penzel. Ganz überspitzt könnte man vielleicht eine kleine Rivalität unterstellen.
Klar, es geht ja immer um die guten Schüler, klar.
Mhm. Und es waren sehr konträre Ausbildungen, deswegen auch dieses, weil du gerade gemeint hast, es kommt nicht oder ist tatsächlich ganz, ganz selten, dass jemand bei beiden war und beidem vielleicht auch was abgewinnen konnte.
Auf jeden Fall, ja.
Wie war das dann, als du bei Penzel warst?
Ja gut, da war diese Rivalität ja dann, im Prinzip, die ist ja mit dem Alter, ist sie ein bisschen milder geworden. Bei beiden, die haben sich ja dann am Schluss eigentlich ganz gut verstanden. Es war einfach ein großer Schritt von der Situation, wie man arbeitet oder wie man lernt, oder? Also ich habe ja eben viele Strukturen habe ich bei Penzel gelernt, genau. Das ist ja das, was man ihm auch immer wieder vorwirft, aber ich muss da wirklich sagen, dass ich halt auch bei Penzel sehr viel Musik und sehr viele Artikulationen gelernt habe. Aber natürlich, ich habe oft erlebt, dass ich mit einer Frage zu ihm gekommen bin und dann hat er mir zwei Übungen gegeben und ich bin wieder in die Schweiz gefahren. Und dann, das war wie eine Tablette oder ein Medizin. Übung und da bin ich nach zwei Wochen war das erledigt, sozusagen. Diese Strukturen habe ich ja sehr stark mitgenommen, auch in dieser Musikschule. Während der Hölzli ja diesen spielerischen Zugang zu Musik hatte, dieses Ausprobieren und dieses Suchen und dieses eben 1000 Stunden mal hinzusitzen und sich über den Ansatz Gedanken zu machen oder über das Stoßen, wo ist die Luft, wo ist genau die Zunge, aber da musste man viel mehr selber aktiv sein.
Ja, genau. Und also ich glaube, Michael, ja, bitte.
Also für mich war das so eine Zeit, wo ich auch sehr auf mich zurückgeworfen war, aber das war dieser Forschungscharakter, man sitzt irgendwo im Labor und probiert Sachen aus und denkt, wow, das ist ja der Wahnsinn oder so. Und natürlich, er als Hornist war ja, wenn er manchmal gespielt hat, einfach krass. Also das war krass hornistisch, musikalisch. Und das war natürlich dann immer das lebende Vorbild sozusagen, von dem man eigentlich probiert hat abzukupfern, dass man vielleicht auch mal so spielen kann. Mhm. Und bei Penzel war ja das so, dass er nicht mehr spielen konnte. Also ist eben auch diese Struktur halt vielleicht ein wichtiger Faktor geworden. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber einfach dieses strukturierte Arbeiten habe ich eigentlich sehr stark bei ihm gelernt. Ja.
Okay. Und genau, und dann ging es weiter, Probespiele?
Oder ich war da schon im Orchester, als ich bei Penzl war. Ich habe zuerst eine Aushilfestelle gehabt in Basel beim Funk, genau.
Ja.
Und habe da die Stelle von einem Hornisten ersetzt. Und der Funk hat ja dann später fusioniert mit dem Sinfonieorchester. Also da gab es so eine Fusionierungsgeschichte. Also das war sowieso limitiert, sage ich mal. Ja. Und da ist dann dieser Knackpunkt gekommen, wo ich dann irgendwie, wo es darum ging, dass ich Probespiele mache und ich mit meiner Frau zu Hause am Tisch saß und sie mir gesagt hat, nein, auf Deutschland wandert sie nicht aus, da kann sie als Lehrerin eigentlich nicht arbeiten. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich warte mal, bis in der Schweiz eine Stelle frei wird und fange mal an zu unterrichten. Und habe mich dann halt angefangen mit Internationaler Gesellschaft Neue Musik. Ich habe im Orpheus Quintett gespielt, ich habe im Contrabass gespielt und natürlich viele Aushilfemucken gemacht, weil ich da natürlich von Penzl aus und natürlich auch von dieser Stelle, die ich eigentlich hatte, einen guten, sehr guten Zugang zum Markt hatte natürlich. Und damals auch wirklich Horn spielen konnte, sagen wir es mal so.
Ja, klar. Ja.
Sonst wäre ich ja da nicht zum Studium gewesen, klar.
Ja, sicher. Also du hast dich auch immer ernst genommen gefühlt in der ganzen Zeit als Musiker und als Hornist. Oder gab es Zeiten, genau, dann auch, wo du das Gefühl hattest, weil ich werde eigentlich nicht ernst genommen, weil ich jetzt plötzlich der Pädagoge bin?
Ja, also ich denke einfach, wenn ich natürlich da ich ja aus dieser Struktur und diesen Studienbereichen kam und ja auch diese Aufnahmeprüfungen bestanden habe, habe ich diese Anerkennung als Hornist eigentlich immer gehabt. Und in dieser Penzl-Klasse ja damals, da waren ja all diese großen Hornisten von Will und Klampert und Dorr und Bromnick und einfach Wipfler, all die Leute waren ja da zum Studium und ich habe ja mit denen gespielt, die wussten ja eigentlich, was ich kann und die wussten auch, also diese Anerkennung habe ich eigentlich gehabt als Hornist, ja.
Okay, also das
also
war...
Also da muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen, ja.
Ja.
Und die habe ich auch, denke ich, bis heute, weil ich in diesen Strukturen war. Also ich denke, das hat schon auch einen Einfluss, Musikschule, Arbeit und die hornistische Anerkennung, sagen wir mal.
Mhm. Ja, eben, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du auch irgendwie, also so blöd es klingt, dass du auch darüber wahrgenommen wirst und ernst genommen wirst, das wirst du auch, hast du ja jetzt auch gerade gut dargelegt. Warum ich das sage, ich finde, es ist einfach so ein Spannungsfeld. Von wo kommt jemand und wer sagt etwas und wer bringt neue Ideen rein und was brauche ich dafür, um ernst genommen zu werden? Weil ich glaube, das sind ganz viele Dinge, die auch heute viele von uns beschäftigen, die vielleicht auch neue Wege gehen wollen, neue Sachen ausprobieren wollen. Gerade mit dem Internet, mit dem anderen Unterrichten, Gruppen unterrichten, möchte ich nur unterrichten, wie möchte ich mich verwirklichen? Also es sind ja wahnsinnig viele Entwicklungen und die Orchesterlandschaft wird jetzt nicht unbedingt größer, sondern sie wird rapide kleiner, sage ich jetzt einfach mal, also ein sicherer Arbeitsplatz ist es so jetzt auch nicht mehr in dem Sinne. Und von daher finde ich es total spannend, mich mit dir so ein bisschen ehrlich darüber zu unterhalten und es ehrlich zu reflektieren.
Ja, eben, ich denke einfach, es gibt Leute, die sich vielleicht, ich habe inzwischen seit Schüler, die bei mir ins Pre-College gehen und nachher studieren sie bei Christian Lambert. Christian Lambert ist an Pädagogik zum Beispiel sehr interessiert und er respektiert das sehr. Und und die wollen von Anfang an Lehrer werden. Also die wollen Pädagogik machen. Also die haben sich von Anfang an entschieden, eigentlich entweder werde ich Grundschullehrer oder ich werde Hornlehrer. Und sie haben diese Leidenschaft zur Musik und zum Instrument, oder? Und dann haben sie sich entschieden, Musik zu studieren. Ja. Und sie studieren ja jetzt zum Beispiel bei Christian auch in einer internationalen Klasse. Also sie kommen da in die Klasse nicht rein, wenn sie schlecht Horn spielen. Also die müssen sehr gut spielen können, oder? Weil in so eine Klasse kommt man ja, wenn es einen Platz hat und irgendwie 40 Leute, die spielen, dann müssen die am besten spielen. Auch wenn sie nur, sage ich jetzt mal, Pädagogik eben machen wollen aus seiner Wahrnehmung, ja.
Ja, Ja, genau. Aber jetzt lass uns wieder ein bisschen zurück. Es hat sich dann quasi so ein bisschen eingeschlichen, dass du als Alternative oder in dieser Übergangszeit, genau, bis eine Stelle in der Schweiz frei wurde, dass du unterrichtet hast. Jetzt stellt sich mir die Frage, hat sich in der Zeit bis dahin, weil du dich ja für ganz viele andere Dinge interessierst, du hast zum Beispiel auch mit dem Musikermedizinabteilung in Freiburg hast du eng zusammengearbeitet. Mhm. Waren das da alles schon Themen, die dich da zu der Zeit auch schon interessiert haben? Fragestellungen, Dinge, die damit irgendwie ganzheitlich im Zusammenhang stehen, oder kam das erst später?
Also die Situation war ja, wie gesagt, es gab nur eine Wüste, also es gab gar keine Schüler, und für mich war diese Situation, dass ich eigentlich diese Strukturen, die ich jetzt eigentlich gelernt habe, runterbrechen wollte auf die Musikschule. Und das war das eine. Und das andere war, ich habe eine Frau zu Hause, die mir da mit Zwergen und so Linien gebaut hat und Zwischenräume mit Zwergenhäuschen und so. Und ich habe einfach die Faszination gehabt, mit Kindern vor dem 8. Lebensjahr Horn zu spielen. Weil ich bin mir in diesem Moment bewusst geworden, dass einfach Schüler, wenn sie erst mit 14 Horn spielen lernen dürfen, dass das ein ganz enges Feld ist und die Schüler schon Fußball spielen und ich weiß nicht, was alles machen. Und ich wollte eigentlich gleich wie die Geiger oder die Pianisten einen Einstieg ganz früh anbieten, mit Kinderhörner etc. Und das bedeutet ja auch, dass man da mit Schülern zu tun hat, welche weder lesen noch schreiben können. Sie können sich nicht konzentrieren, sie sind klein, es muss einen spielerischen Umgang geben und so weiter. Das war eigentlich mein Startpunkt und das war ein wahnsinnig cooles Feld, um einzutauchen. Also ich fand das fantastisch. Das hat mich extrem glücklich gemacht und ich musste ja da auch irgendwelche wissenschaftliche Abklärungen machen, weil es kam ja dann immer die Frage, gibt es einen Lungenschaden, wenn man mit 5 Horn spielen lernt, oder gibt es Zahnprobleme oder und so weiter. Und ich musste ja quasi auch für mich den Nachweis erbringen, dass wenn jemand mit 20 dann Probleme hat, dass ich auch wirklich sagen kann, nein, das kann nicht vom Hornspielen sein. Also ich habe mit diesen, gab so Röntgenfilme über Lungen und ich habe ja einen Schwiegervater, der Zahnarzt ist und so weiter. Also ich habe diese Kontakte aufgegriffen und habe mich da erkundigt, wie was wo entstehen kann. Also es war auch ein bisschen so wissenschaftliches Arbeiten. Ja. Mhm. Und auch diese Kinderinstrumente waren ja damals noch nicht vorhanden. Es gab dieses Callison-Kinderhorn, aber jetzt zum Beispiel Rico Kühn oder Otto oder so haben damals noch keine Kinderhörner gebaut.
Das hattest du auch schon erwähnt, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Da habe ich mich gefragt, ist das durch dich dann entstanden, ein Stück weit?
Keine Ahnung, also Otto hat sicher nicht wegen mir ein Kinderhorn gebaut, aber mit Rico Kühn auch nicht. Aber prinzipiell ist einfach dieses Angebot natürlich entstanden mit Kinderhörnern, aber ich weiß nicht wieso. Also ich denke nicht, dass das durch mich jetzt weltweit...
Ich dachte, du hast vielleicht Kontakt aufgenommen mit denen.
In der Schweiz damit angefangen, genau.
Okay. Also das war bei euch...
Das hat vorher niemand gemacht.
Mhm. Okay. Und das war dann auch quasi ganz neu,
genau, ich habe Vorträge gehalten, so genau, zum Beispiel.
Ja. Okay. Also du hast so ein bisschen aufmerksam gemacht für die Idee, dass die schon im viel jüngeren Alter beginnen, Horn zu spielen. Das war nicht
üblich. Es gab damals so eine Welle. Also es gab auch noch Oboen mit diesen Schalimos oder es gab Kinderkontrabässe. Also in der Schweiz gab es so eine pädagogische Aufbruchstimmung in diesem Moment auch. Und da gab es so Vortragsreihen von Kinderinstrumenten und so. Also, und da war ich auch immer ein bisschen mit dabei, genau.
Okay. Und ja, dann hast du quasi, du hast das Feld ganz neu aufgerollt und hattest dann deine ersten kleinen Schüler. Was waren die jüngsten, die angefangen haben?
4,5. Also der Jüngste, den ich habe, der sitzt in München am Gärtnerplatz, der 3., 1., der Linus Bernoulli. Genau, das war
der
mein
Linus
erster.
Der Linus war mit 4,5
ja,
bei dir.
Ja, genau. Okay. Der war kleiner als die Türfalle, wo man reingekommen ist. Genau.
Ja, genau. Okay, da war dann selbst das Kinderhorn wahrscheinlich schon ein bisschen
riesig,
groß,
ja,
und
genau,
schwer. Mhm. Genau. Okay. Und du hast Learning by Doing, war das so ein bisschen wahrscheinlich, oder?
Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe natürlich mehr auf dem pädagogischen Feld dann gearbeitet, genau. Eben in Absprache mit meiner Frau und so weiter, genau. Okay. Und da bin ich jetzt heute ein bisschen viel weggekommen davon, dass ich eben nur rein pädagogisch arbeite, weil ich finde, Hornunterrichten hat auch mit Musik zu tun und mit Hornspielen und hat auch mit dieser Leidenschaft als Musiker eigentlich zu tun, ja.
Also viel von den Aspekten, die du vielleicht auch bei Michael mit vermittelt bekommen hast. Das kommt mir jetzt gerade so. Ich meine, dass ich das, was du gerade beschrieben hast, habe ich viel natürlich bei meinem eigentlichen ersten Professor, aber auch beim Michael vermittelt bekommen. Und auch diese Lust, es selber zu verstehen.
Genau.
Oder selber zu erforschen und auch die Verantwortung zu bekommen dafür, es selber zu machen. Ja,
genau.
Das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt oder finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, was ich auch immer, wenn ich unterrichte und egal, was ich unterrichte, also nicht nur Horn, ich bin ja auch Bewegungscoach, wenn ich mit Leuten, mit der Bewegung und dem Körper arbeite, ich mag es überhaupt nicht, wenn ich was vorgebe und sie einfach nicken und machen, sondern man muss es für sich selber verstehen und spüren und jeder ist ja so individuell. Da spielen ja so viele komplexe Faktoren mit rein, dass ich glaube, dass das also für mich ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, den ich, denke ich, mit dir da auch teile, diese Sicht, dass jeder sein eigenes System ein Stück weit entwickelt. Jetzt ist aber die Frage, ab wann oder eine der vielen Fragen, ab wann lässt man quasi die Leute, die Schüler, die jungen Kinder gehen und sagt, jetzt guck doch mal selber, probier doch mal selber. Ist das was du von Anfang an irgendwie versuchst mit denen zu machen, dass du sagst, wie fühlt sich das für dich an? Hast du selber eine Idee dazu oder gibst du am Anfang erstmal ganz klare Linien vor, nach denen man sich richten sollte?
Also ich mache ja von Anfang an mit allen Schülern, eigentlich nach dem ersten halben Jahr, spätestens nach einem Jahr, spielen ja die Schüler schon ein kleine Wettbewerbe oder sowas. Und dann haben sie ja immer eine Fremdbeurteilung in dem Moment. Also das kommen immer schon Ideen von außen, ja. Also, und meine Schüler haben alle Kontakt permanent mit anderen Lehrern. Also ich bin in Arosa in dem Lager, wo ich sich immer mache. Da sind 7 andere Leute noch, die Horn unterrichten. Oder eben die besseren oder die älteren Schüler gehen auf Telfs oder zu den Schwarzwälder Horntagen etc. etc. Und ich mache ja auch Horntage in Basel. Also das heißt, ich habe jedes Jahr Horntage. Jetzt kommt der Christoph S. und wir spielen zuerst mal mit German Horn Sound zum Beispiel im großen Saal, im Hauptkonzert, wo die nachher Schumann-Konzertstück spielen. Spielen wir das Rendezvous des Chasse mit 80 Hornisten oder mit 100 Hornisten. Alles kleine Schüler. Und wir spielen das mit 1-3 oder Horn in F. Und die spielen natürlich mit, oder? Und die stehen dann im großen Konzertsaal auf der Bühne und spielen das und gehen nachher das Konzert anhören. Und die Schüler nehmen natürlich erstens diesen Klang mit, die stehen ja da drin, oder? Und sie nehmen natürlich auch diese Situation mit, dass sie mit den mitbesten Hornisten der Welt quasi zusammen Rendezvous des Chasse spielen, oder? Mhm. Also es ist wie wenn man quasi mit Messi ein Fußballtraining machen kann, sage ich immer. Oder?
Ja.
Also diese Motivation ist natürlich enorm für die Schüler und das, was sie nachher herausnehmen, ist auch fantastisch, oder? Oder? Mhm. Also solche Fremdkontakte finden ja dauernd statt und anschließend an dieses Konzert sind ja dann 2 Tage bei uns Horntag und dann gibt der Timo Steining und der Christoph S. bei mir Unterricht, genau. Und da haben alle Schüler, auch die unbegabten Schüler, haben in Form von Ensemble Kontakt mit diesen Leuten. Das heißt, ich bereite etwas vor, ich schaffe die Struktur, die müssen das spielen können, die müssen quasi meine Artikulation und meine Bindungen erstmal so übernehmen, also quasi die Muttersprache. Und dann kriegen sie die fremden Inputs. Oder? Und nachher spreche ich mit ihnen natürlich im Einzelunterricht darüber, warum die Stelle jetzt plötzlich geht, obwohl sie bei mir nie gegangen ist. Oder? Und wenn sie dann sagen, ja, der hat eigentlich das Gleiche gesagt, aber irgendwie ist mir was runtergefallen im Kopf oder so. Oder eben, nein, das möchte ich ganz anders machen, da möchte ich eine Bindung machen, dann lassen wir das so stehen, klar.
Mhm. Mhm. Also da kriegen die quasi schon eine Idee davon, es gibt unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Herangehensweisen und ich kann jetzt für mich schon rausfinden, was resoniert mit mir, was funktioniert, was funktioniert nicht.
Genau. Ich meine, wenn die ein Studium machen wollen und sie haben die Möglichkeit, sie spielen so fantastisch schon, dass sie jetzt sowohl bei Hinterholzer wie bei Sempleni, bei Sibylle oder bei Lampert oder bei Raimund oder so studieren können, dann müssen sie am Schluss auch entscheiden, wo lerne ich mit meinem, als persönlicher Mensch am meisten, bei wem? Wer ist der Typ, der mir entspricht und bei wem ich am besten lernen kann, oder? Diese Entscheidung müssen sie ja irgendwann mal fällen. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass die anderen dann eben schlecht sind, sondern einfach, man muss sich für sich entscheiden am Schluss, oder?
Ja.
Also es ist ganz wichtig, also du musst am Schluss wissen, was stimmt für mich. Und das hat ja auch mit Selbstvertrauen und mit Sicherheit zu tun. Dafür sind ja Strukturen da. Dass man da die richtige Entscheidung fällt. Und wenn sie falsch ist, dann ändert man es. Dann kann man ja wieder weitergehen. Also ich finde immer, es gibt keine falsche Entscheidung in diesem Sinn. Oder? Nie. Es gibt nie eine falsche Entscheidung.
Also ja, wenn man reflektiert darauf schauen kann, ne? dass man das quasi wie aus so einer Metaposition beurteilen kann, kann sagen, okay, das hat nicht funktioniert, dann mache ich es einfach anders. Ja. Also dass man sich nicht verloren geht in diesem scheinbaren Versagen,
genau.
Und das auf sich bezieht persönlich, sondern dass man das objektiv betrachten kann und weiß, eben anhand der Muttersprache, okay, jetzt bin ich gerade mal in eine komische Artikulation oder ich habe eine Zungenhaspler gehabt oder so, ne? Also wenn man es jetzt an der Analogie Muttersprache ausmacht. Was macht denn aber diese Muttersprache, wenn wir es jetzt mal bei der Analogie oder Metapher bleiben, was macht die für dich aus? Beziehungsweise auch die Frage, hast du das Gefühl oder dass wir Hornisten jetzt mal so, wenn wir unter uns sprechen, sprechen wir alle dieselbe Muttersprache?
Nein.
Oder ist da?
Zum Glück nicht. Stell dir mal vor, es ist ja eine Vielfalt auf Erden. Genau.
Also aber bestimmte Grundprinzipien sollten doch für uns am Anfang klar sein.
Genau, also es gibt physikalische Gesetzmäßigkeiten, die beim Instrument vorhanden sind. Also ein Streicher macht Bewegungen, wenn er streicht, und ist ein Bewegungsinstrument, sage ich mal so grob. Und ein Waldhorn hat die Zunge im Mund und die Stütze im Bauch und so. Also man hat keinen Zugriff, man sieht ja nichts, oder? Und also es ist viel mehr nach innen reflektiert, oder? Es ist viel muskulärer, Waldhorn zu spielen, oder? Mhm. Und da gibt es natürlich auch die gesetzesmäßigen physikalischen Ausgangslagen, die ich nicht umgehen kann. Also wenn ich von einem Haus runterspringe, das 5 Stöcke hat, dann muss ich einen Fallschirm anziehen. Und wenn ich das trainiere, da runterzuspringen, 5 Jahre, 24 Stunden, wenn ich da runterspringe ohne Fallschirm, auch nach 5 Jahren, dann werde ich einen Schaden davon tragen. Also ich kann die Physik nicht umgehen, und das Instrument hat ja eine Physik, eine gewisse. Und das ist schon mal bei allen, denke ich mal, vorgegeben.
Und das habe ich jetzt als Muttersprache verstanden.
Das haben jetzt alle Hornisten gleich.
Das haben wir alle gleich, genau. Und das meinte ich, das habe ich so ein bisschen hinterfragt, ob wir das wirklich alle haben. Ob diese Prinzipien der Muttersprache, diese Grundprinzipien, ob die wirklich für alle gleich sind. Weil ich hatte das Gefühl, als ich dich kennengelernt habe, da ist noch ganz viel Potenzial, dass wir noch besser verstehen, hey, was sind denn die wichtigsten Grundprinzipien? Was sind die
ersten Steine? Das ist muskulär, genau.
Ja.
Muskulär vorgegeben und physikalisch vom Instrument vorgegeben. Und dann gibt es die Vielfalt. Es gibt Hörner, die haben ein langes Mundrohr und weniger Widerstand und so weiter. Oder? Ja. Aber prinzipiell funktionieren alle Hörner mit Luft. Sie funktionieren mit einer Lippenschwingung etc. etc. Oder? Also da haben wir diese Grundprinzipien, aber es gibt natürlich ganz verschiedene Angehensweisen, wie du sagst, und es gibt natürlich sehr viele verschiedene Instrumente, die eine verschiedene Konsequenz dazu haben, wie mein Körper damit umgeht, mit dem Instrument umgeht. Und das gibt dann auch verschiedene Spielweisen und verschiedene Klänge. Und das ist ja im Prinzip ein Vielfaltsreichtum. Also ich bin ein Gegner von nur einem Instrument und ihm alle spielen gleich. Absolut.
Ja.
Oder?
Ja.
Das funktioniert ja auch nicht für alle Menschen, weil ja, das kann nicht funktionieren. Also, Das kann nicht funktionieren. Und aber es gibt natürlich eben diese physikalischen Gesetze, um jetzt zurückzugehen zu deiner Ursprungsfrage. Und die sind natürlich so, dass ein Schüler, wenn er bei mir anfängt, gewisse Strukturen lernen muss, oder? Und die haben sehr instrumental fokussierte Schwerpunkte. Also zum Beispiel, dass sie, wenn sie Töne spielen, keine Löcher machen, weil dann die Stimmbänder zugehen. Also dass sie nicht spielen, da, sondern da, da, da. Und sobald sie ein kleines Loch machen, da, da, gehen die Stimmbänder zu.
Ja. Also das ist heißt, übrigens ein, ja, das ist ein wichtiges Prinzip, was ich bei dir auch erst verstanden habe. Mir war das schon klar, was ich quasi möchte und was ich von mir selber auch, also was ich auch selber beim Spielen irgendwie erzählen will. Aber dieser Begriff, den du gerade Zungenstopp hast, du es, glaube ich, genannt.
Ja.
Der war mir so in der Tiefe bis zum Ende gedacht auch nicht klar. Und als ich das verstanden habe, dachte ich mir, ah, hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich mir viel, also wäre es einfacher, direkter und unkomplizierter gewesen.
Ja,
und das meine ich mit Prinzipien der Muttersprache.
Das hast du aber eine physikalische Ausgangslage.
Ja, aber die, also ohne da irgendjemand nachträglich nahe gehen zu wollen, wobei das bei mir auch ein Sonderfall ist. Ich glaube, ich hatte 7 oder 8 Hornlehrer. Ich bin gar nicht sicher. Also bei mir war das wie im Taubenschlag an meiner Musikschule früher und ich hatte auch ganz lang gar keinen Unterricht. Ich war einfach im Orchester da bei mir in der Musikschule. Da gab es niemand, der mir irgendwie, also ich habe das alles quasi autodidaktisch ein Stück weit gemacht. Aber so dieses Grundprinzip, dass bestimmte Dinge unumstößlich einfach erstmal klar gemacht werden. Ich glaube, dass allein das schon total hilfreich ist.
Das hilft viel, ja, denke ich. Ja.
Also, wenn man schon mal diese Grundprinzipien vielleicht in einer Schule zusammenfassen würde, vielleicht wäre das ja so eine kleine Inspiration, ich weiß es nicht, ohne dir den Auftrag da überreichen zu wollen. Aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Vielleicht, dass man gar nicht, wir sind vielleicht manchmal auf viel zu weiten Irrwegen unterwegs und müssten einfach nur zu diesen ein, zwei Grundsteinen zurück.
Basics,
die Posaunisten sagen immer Basics dazu.
Also ich denke, da gibt es noch andere wichtige Punkte. Also der zweite wichtige Punkt oder der zweite extrem wichtige Punkt für mich ist, dass die Schüler, wenn sie das Instrument zur Hand nehmen, dass sie dann quasi in einen anderen Fokus oder Zustand kommen. Oder? Also ich fange immer schon mit den Kleinen an, dass sie Töne aushalten müssen. Das heißt, da mache ich so ein kleines Spiel mit Stoppuhr und da gibt es einen lustigen Kleber, wenn sie 30 Sekunden schaffen oder so. Und das ist ja dieser kleine Wettbewerb, der heizt ja auch an, das wirklich zu erreichen sozusagen, auch bei den Kleinen. Und wenn sie so Töne aushalten, dann kommen sie so in einen Flow rein, ja, mit der Zeit, oder? Und diese Fokussierung, oder? Also dieses Konzentrieren, dass wenn ich mein Horn in die Hand nehme, dann kann ich nicht einfach wild drauf losspielen oder ein riesen Chaos ablassen, sondern dann fange ich mit einem gewissen Ritual an und mit einer gewissen Struktur und die ist immer gleich, die ist auch bei mir immer gleich im Unterricht. Und mit diesem Ritual komme ich in einen anderen Zustand oder in eine meditativere Situation sozusagen.
Ja, also mehr Selbstreflexion.
Und das finde ich extrem, extrem wichtig. Oder auch dieses Fokussiertsein, weil meine Schüler ja nicht alle Hornisten werden, müssen sie ja trotzdem lernen, diese Bereitschaft zu erstellen. Das können sie überall gebrauchen, auch wenn sie irgendwie an einem Meeting in Davos jetzt einen Vortrag halten oder ich weiß nicht was.
Okay. Vorhin hattest du die Zahl 80 bis 100 Hornschüler mal reingeworfen. Ist das die Dimension, wo sich eure Klassen gerade bewegen? Nee.
Das sind viele ehemalige noch dabei und so. Also wir unterrichten in Basel, glaube ich, 45 Waldhornstunden jede Woche. Davon habe ich viele ganze Einheiten und der Heiner hat viele halbe Stunden. Und der Heiner hat noch zwei andere Stellen. Und schlussendlich sind es 50 Schüler. Und dann haben wir aber natürlich in Zwischenzeit in der ganzen Region Basel praktisch alles ehemalige Schüler, die Lehrer sind.
Ja.
Die sind durch unsere Systeme durchgewachsen und dieser Kontakt findet ja statt.
Ja. Und dieses System von klein auf, also dieses Töne aushalten und diese ein, zwei wichtigen Bausteine, von denen du gesprochen hast. Wie hoch würdest du sagen, ist die Trefferquote? Kriegen das alle umgesetzt? Kriegst du da alle mit eingefangen? Ja.
Ja. Das setze ich durch. Also das ist eben das, was ich dann wirklich durchsetze. Und das ist auch das, also ich mache sonst Aufnahmen, die ich ihnen nach Hause schicke, oder ich beziehe die Eltern ein. Es gibt so Grundbausteine, die sind einfach, wenn sie die erlernen, dann können sie eigentlich relativ schnell grenzenlos Waldhorn spielen. Oder? Und es gibt ja dann immer auch Belohnungen. Also ein Schüler zum Beispiel, der dann im August anfängt, der wird nach den Herbstferien wird er anfangen, Weihnachtslieder zu machen im Oktober. Und dann gibt es im Dezember dieses Weihnachtskonzert, wo auch eben wieder diese 80 Hornschüler dann da sind und wir spielen diese dreistimmigen leichten Weihnachtslieder von Horst Rapp. Und da spielt jeder Schüler mit, jeder, auch wenn er noch gar keinen Ton spielen kann, und steht in diesem Sound drin, oder? Und steht in diesem Weihnachtskonzert drin. Und natürlich sitzt da die Großmutter und der Patenonkel und die Grundschullehrerin, und der Schüler wird merken, wenn ich Horn spiele, bin ich erfolgreich, oder da löse ich was damit aus. Und wenn er das natürlich später unter dem Tannenbaum nochmal wiederholt mit Jingle Bells, dann wird die Freude zu Hause groß sein. Also der nimmt diese Begeisterung der Eltern und des Umfeldes auf, dass das, was er macht, eigentlich erfolgreich ist und dass es sich lohnt, dafür zu arbeiten. Ja? Mhm. Sage ich jetzt mal, also im Bewusstsein.
Genau. Ja. Hast du das Gefühl, dass wie äußert sich das, wenn es dann so ist, dass Kinder unterschiedlich einen Zugang zu dieser Struktur und diesem System haben, was du da ein Stück weit bereitest? Gibt es manche, denen das total leicht fällt, und manche, wo du merkst, so...
Genau, also das merkt man zum Beispiel, wenn man halt sagt, ja okay, ich muss am Samstag früh um 8 Uhr proben, ihr müsst alle da sein. Genau, dann fällt das nicht allen leicht, nicht nur wegen dem Aufstehen, oder vielleicht wollen sie eigentlich lieber Fußball spielen an diesem Tag, oder ich weiß nicht was. Oder? Also das heißt, dass da muss ich eigentlich den Schülern klar machen, dass sie eben, wenn sie dann halt dafür Hornquartett spielen können oder dürfen, oder wenn sie da mal drin sind in der Struktur, dann läuft das eigentlich. Aber der erste Schritt ist ein schwieriger Schritt. Also es gibt so Momente zum Beispiel, wenn ich, wir haben am Hause so ein Ensemble, ein gemischtes Ensemble mit Bläsern, und da muss jeder Schüler hin. Und ich mache mit jedem Schüler einen Vertrag und sage, hör mal, du gehst da 10-mal hin, und wenn du nach 10-mal findest, das ist doof, dann musst du da nicht mehr hingehen. Weil kein Schüler geht in dieses Ensemble, weil er erstens einen Abend weniger Zeit hat, zweitens sind da komische Lehrer, die er nicht kennt und die was von ihm wollen, und drittens sind da ganz viele andere Kinder, und er denkt sicher, wie wir auch jeden Tag denken, ich bin der Einzige, der es nicht kann, und ich bin der Einzige, der schlecht ist, und ich kenne da niemanden. Also quasi der Schritt dahin ist ein unglaublicher Schritt, oder? Ja. Und ich kann dem Schüler das erleichtern, indem ich ihm quasi sage, geh da mal hin, und wenn du es blöd findest, du musst da nicht hin. Und dann gibt es Schüler, die kommen zurück und sagen, ja, das ist da so cool, ich komme nicht mehr in den Einzelunterricht. Nein, also klar, aber ich sage jetzt mal, habe ich auch schon erlebt, genau.
Okay, aber es gibt bestimmt auch Schüler, die du nicht überzeugen kannst, dahin zu gehen, oder?
Es gibt ganz, ganz wenige.
Ganz
also
wenig.
Ganz, ganz wenig, muss ich jetzt sagen. Also ich habe ganz wenig, und die müssen da dann auch nicht hingehen. Ja. Aber das sind also sehr wenige. Ja. Also ich würde höchstens von 1% sprechen. Und ich probiere ja dieses Feld auch früh zu besetzen, dass die Schüler eigentlich wissen, wenn sie Horn spielen, haben sie noch auch einen Zusatztermin mit Ensemble und dann vielleicht noch einen zweiten, analog zum Fußball. Wir Musiker sind da immer zu nett, denke ich oft, oder?
Ja.
Wir sind da viel zu vorsichtig.
Viel zu vorsichtig vielleicht. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ist es bei dir nicht wirklich ein niederschwelliger Einstieg, oder? Ich glaube, du gibst von vornherein bestimmte Dinge vor, die bewusst sind, sowohl für die Eltern als auch für die Schüler.
Genau.
Wenn ich mich dafür entscheide, dann kommt das und das auf mich zu.
Genau. Die müssen zum Beispiel auch üben.
Oder? Okay.
Also ich Das mache ich nicht. Also natürlich kann man eine Krise haben und natürlich gibt es Schüler, die haben am Anfang Mühe und üben gar nicht oder so, aber ich probiere das einzuführen und bespreche das auch mit den Eltern, dass wir einen Zeitfahrplan machen oder so.
Ja, gibt es auch Schüler, wo du sagst von vornherein, nee, oder wo du merkst, hey, das funktioniert nicht, das müssen wir jetzt hier beenden, weil das einfach nicht meinen Vorgaben klingt so blöd, aber weil es einfach nicht passt?
Nein, also von mir gibt es gar keine Vorgaben im Sinn von dem, dass es nicht passt. Ich probiere es mit jedem Schüler, bis es geht, sozusagen. Mhm. Also, weil jeder Schüler ja anders ist. Also ich finde, wenn ein Schüler arbeitet oder übt, hat er Anrecht auf Unterricht, oder? Aber es gibt natürlich Schüler, die wollen das dann nicht machen, ja. Aber das sind auch, also interessanterweise, oder? Ich habe ja eine große Warteliste in Basel mit Heiner zusammen. Das ist attraktiv. Das ist attraktiv, wenn man dazugehört und dabei ist, oder? Und die Schüler machen das gerne. Also die werden gerne gefordert, weil sie sich ernst genommen fühlen. Also es ist überhaupt nicht so, dass, weil wir eigentlich relativ klare Vorgaben machen oder vielleicht auch ein bisschen strikt sind, dass die Schüler sagen, ja, dann spiele ich nicht mehr Horn. Ich habe ganz wenig Fluktuation in der Klasse.
Mhm. Das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass das tatsächlich anziehend ist, wenn etwas nachvollziehbar ist, wenn was klar ist. Ich glaube, das Unterbewusstsein spielt da eine ganz große Rolle, dass man irgendwie merkt, hey, wenn ich da hingehe, dann ist es symmetrisch. Also, weißt du, wie ich meine? Das läuft, dann klickt es irgendwie. Das ist nicht so eine, da schwingt nicht so viel Unsicherheit oder Unklarheit mit, sondern es ist ganz, ganz transparent. Und ich glaube, dass das auch für Eltern total anziehend ist, weil die, ich hatte jetzt so einen Gedanken, weil es vielleicht manchmal für Eltern auch schön ist, wenn an anderen Stellen Struktur mitgeschaffen wird. Wenn man vielleicht manchmal als Elternteil da sich auch überfordert fühlt, Struktur zu schaffen.
Ja, und für die Schüler immer wenn sie außerhalb der Schule sind, in einem sozialen Umfeld gebunden, das ist ja auch attraktiv, also auch für die Schüler. Weil in der Schule haben sie eine ganz andere persönliche Situation aufgrund von anderen Leistungen mit Schulnoten und ich weiß nicht was. Und wenn sie Musik machen und da auch Freunde haben und in einer Klassenstruktur sind, dann ist das ein anderes Umfeld, ja. Und das schätzen die Schüler eigentlich. Und natürlich nehmen die Schüler ja aus diesen Situationen was mit. Also wenn sie zum Beispiel Ensemble spielen, dann müssen sie zuhören, wie andere spielen. Sie müssen begleiten und sie müssen auch im rechten Moment ein Solo spielen können. Das heißt, wenn sie bei uns in einer großen Chemiefirma arbeiten, dann müssen sie genau diese Strukturen haben. Es nützt nichts. Also ich habe viel mit diesen Leuten zu tun in der Wirtschaft. Die sagen mir, ein Nerd können wir nicht mehr gebrauchen, auch wenn er der Beste ist, wenn er seine Arbeit nicht weitergibt oder wenn er nicht bereit ist, auf der Plattform zu arbeiten, dann ist er unbrauchbar, oder?
Ja, in der Interaktion mit anderen. Ja. Ist das auch was, wo du, was du deinen Schülern quasi klar vermittelst, Kompetenzen, die sie über das Hornspielen hinaus dann anwenden können, dass du sagst, hey, wenn du das jetzt hier verstehst, ist das ein Grundprinzip, was du auch aufs normale Leben mitnehmen kannst.
Das kommunizierst du
ganz klar. Das merken,
die in der Schule. Das merken die doch, wenn sie einen Vortrag halten und sie haben 20 Vorspiele hinter sich, merken sie, dass sie beim Vortrag auch nicht nervös sind. Als Beispiel.
Ja.
Okay. Und sie wissen, wie man einen Vortrag vorbereiten muss, weil sie ja auch wissen, wie man sich auf ein Solokonzert vorbereitet.
Ja,
also die lernen ja die Striche und sie lernen auch, wenn ich gut vorbereitet bin, so wie ich jetzt heute auch, dann können sie quasi weg von diesem Faden erstens, also von dem, was ich jetzt aufgeschrieben habe, habe ich jetzt gar nichts gebraucht bis jetzt, weil wir die ganze Zeit zusammen sprechen. Und auf der anderen Seite, das schafft Sicherheit, weil ich einfach diese ganzen Daten bereitgestellt habe. Oder? Also ich kann erstens den Leitfaden verlassen und zweitens, ich habe mich so vorbereitet, dass ich jetzt nicht vor Nervosität zusammenbrechen muss.
Ja, also diese Angst ist quasi schon mal nicht mal vorhanden, die Frage, habe ich die Fähigkeit dafür, das, was ich jetzt machen will, zu machen, sondern die wissen ganz klar, hey, ich habe, und es ist auch klar, glaube ich, welche Fähigkeiten ich für welche Problematiken brauche, und ich glaube, es ist auch klar, dann da ganz rational zu sagen, es können jetzt über die 5 Probleme, die ich jetzt so aufzählen könnte, können keine anderen irrationalen Dinge auftreten. Also ich glaube, es entsteht auch so ein gewisses, eine klare Sicht einfach.
Ja, ja, klar.
Es ist nicht das, so ein irrationales...
Es entsteht auch eine klare Sicht darüber, wenn was schief läuft. Es ja. gibt kein Vorspiel, wo niemand kickst. Also es gibt kein Vorspiel, wo niemand einen Fehler macht. Also es, man kann auch damit umgehen, wenn es nicht funktioniert oder wenn ein Teil nicht funktioniert, dann geht es weiter und man sucht einen Ausweg daraus. Also die Improvisation quasi, oder? Also ich denke, das gehört ja auch dazu. Also das findet ja alles im Einzelunterricht bei uns statt. Also diese Fähigkeiten, sich zu erarbeiten, auch zu wissen, was man selber kann und was man nicht kann, oder? Also ich könnte jetzt dieses Gespräch nicht auf Französisch führen mit dir, oder? Ja. Obwohl ich Französisch sprechen kann, aber nicht gut genug, um dich zu verstehen. Also wenn ich jetzt das Gespräch hier führen möchte, dann müsste ich sonst eine Dolmetscherin organisieren. Das kann man aber machen. Ja. Das ist machbar.
Und du kannst auch ganz klar entscheiden, das brauche ich gar nicht ausprobieren, weil ich ganz, ganz genau weiß, wo
das
sind meine Grenzen,
genau.
Wo bewegen sich meine Fertigkeiten und ich muss mir gar nicht den Stress machen, eventuell es doch zu probieren, sondern ich kann für mich ganz klar sagen, hier ist eine ganz klare Grenze, das ist auch eine gewisse Struktur, die ich innerlich irgendwie angelegt habe. Jetzt ist es aber so, dass ja Angst, wenn wir jetzt mal, ich habe dir diesen Motivkompass ja auch geschickt, und da werde ich auch mit dem Daniel noch ein bisschen drauf eingehen. Wir unterscheiden ein bisschen zwischen situativer Angst und sozialer Angst. Situative Angst wäre jetzt quasi dieses, ich bin nicht genug vorbereitet, deswegen müsste ich mir jetzt Gedanken machen, ob das funktioniert. Das wäre eine situative Angst, ne? Wenn ich ein Stück auswendig spielen will und habe es eigentlich überhaupt nicht geübt. Aber diese soziale Angst... Dieses, boah, was ist, wenn ich jetzt versage, wie denken die anderen über mich und wieso mein Sozialgefüge, meine Stellung in der Gruppe und so. Das ist doch aber bestimmt auch was dir dann im Laufe der Zeit mit deinen Schülern irgendwie begegnet.
Klar, in der Pubertät spätestens, wenn sie anfangen, sich selber wahrzunehmen, klar.
Ja.
Also wenn sie sich nicht mal mehr im Spiegel anschauen können, oder weil sie einfach finden, die Nase ist knollig oder ich weiß nicht was.
Ja.
Also diese Situation ist die eine Situation. Also Transparenz hilft auch da bei dieser Situation. Zum Beispiel, wenn ich Schüler habe, die fantastisch spielen, dann haben die ja eine andere Aufgabe als Schüler, die nicht fantastisch spielen. Sprich, wenn ich ein schweres Stück mache, das bis ins hohe C gehe und der kleine Nikola von mir kann das jetzt spielen, dann muss er da halt ran. Und dann muss er da spielen. Und der zweite Hornist ist dabei und er gehört zur Gruppe und er ist in der Hornklasse. Und sozial ist er so eingebunden, er weiß, er kann das nicht. Aber er ist auch ein wichtiger Mann, vielleicht am tiefen Horn oder ich weiß nicht was. Oder?
Mhm.
Also er hat auch eine wichtige Funktion. Es ist mir, für mich wichtig, ihm klarzumachen, dass das, was er macht, extrem wichtig ist. Oder? Das ist die soziale Geschichte. Also wenn da Transparenz herrscht, wer was kann und wer der Beste ist, dann ist dieser Konkurrenzkampf relativ stark ausgeschaltet, denke ich, immer in der Klasse. Das schafft sehr viel Klarheit und tut auch den Schülern gut, weil sie gehören ja trotzdem zur Klasse. Also wenn einer von uns die Stelle da kriegt oder einer von uns den Wettbewerb gewinnt, dann gehört man dazu, dass dieses Wir-Gefühl. Oder dass man eben auch bei einem Rendezvous de Chasse auch hat, als Beispiel. Das ist die eine Situation. Also ich denke, die soziale Geschichte in der Klasse kann man eigentlich durch Transparenz gut einmitten. Das andere Problem ist der Feind, den man selber ist. Also diese Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, die haben ja gar nichts mit den anderen zu tun, sondern mit einem selber. Also das sind ja Reflexionen. Der größte Feind ist man immer sich selber natürlich, logischerweise. Mhm. Und da muss man ja eben einen konstruktiven Umgang damit finden. Also vielleicht sollte man sich dann eben darauf konzentrieren, dass wenn man jeden Tag 10 Stunden übt, nicht übt, um keine Fehler zu machen, sondern weil man einfach Musik liebt oder weil man den Hornklang liebt. Und wenn man auf der Bühne steht, dass man dann eben probiert, einen bestimmten Klang oder eine bestimmte Artikulation zu erzeugen. Und dann ist man eigentlich damit beschäftigt, und denke nicht daran, oh, jetzt kommt dieser hohe Ton, oh, jetzt kommt das, diese Bindung, die nie geht oder so. Sondern, ja, wie möchte ich das spielen? Oder dass man einfach diese Prioritäten anders setzt. Oder dass man denkt, ja, da sitzt ja ein Pianist, der macht einen riesen Lärm. Also ich kann ja mit dem Pianisten dazu zusammenspielen. Also ich bin nicht alleine auf der Bühne, sondern ich habe ja Hilfe. Also wenn die meisten sind ja weniger nervös, wenn sie Hornquartett spielen, als wenn sie zum Beispiel Solo spielen. Aber das ist eine völlige Idiotie, weil die haben ja immer einen Pianisten auf der Bühne. Also wenn sie sich, also es gibt natürlich Solostücke, aber einfach, wenn sie sich darauf konzentrieren, dass sie mit dem Pianisten zusammen musizieren und dem zuhören und mit dem zusammen eine Interaktion machen, dann werden die gar nicht nervös. Aber das ist natürlich ein Prozess, den man lernt durch Versagen. Also man wird am Anfang sich hinstellen und gar nicht merken, dass da noch ein Pianist da ist. Und ein Viertelton zu hoch sein Stück durchspielen und gar nicht merken, da hat da jetzt noch jemand mitgespielt oder so. Das ist ein Prozess, den man lernen sollte, kann, darf, möchte.
Ja.
Aber das und ist eigentlich der Fokus weg von einem selber zu nehmen.
Ja, ja. Und da macht es dann wieder, da wieder total viel Sinn, dass ihr so viel Fokus darauf legt, dass die gleich zu Beginn relativ schnell im Ensemble lernen zu spielen. Und auch die Solo. Immer dieses, also dass das gar nicht so aufkommt, ich bin für mich allein, sondern immer der mit den Fühlern nach außen gehen und so, hey, wie interagiere ich mit den anderen und wie nehme ich die anderen auch wahr? Also das ich ja auch ein Begleiter für den anderen sein kann. Genau. Ne? Eine Stütze für den anderen.
Also das hilft enorm.
Voll. Also das sind total viele spannende Aspekte, die du da ansprichst, die ich auch unbedingt dann mit dem Damian ein bisschen genauer beleuchten will, wie so unsere Psyche dann auch wirkt, wie nur so eine kleine innere Wahrnehmungsveränderung total viel shiften kann und auch dann eben auf Neurotransmitter-Ebene, also im Gehirn und hormoneller Ebene, wie es mich von so einem Cortisol-Level runterbringt und wieder ein bisschen mehr Dopamin ausschüttet, weil ich mich in der Gemeinschaft mehr wahrnehme und dann komme ich gar nicht so in diese Gewohnheit rein oder in diese Idee, Auftritt heißt Angst, sondern Auftritt heißt eigentlich eher cool.
Spaß.
Da ist irgendwie ein cooles Erlebnis.
Stell dir mal vor, du stehst mit den Skiern am Hang und es ist ein neu verschneiter Hang. Das sage ich meinen Schülern oft. Und du bist der Erste um 8 Uhr früh, der da jetzt runterfahren kann. Dann denkst du doch nicht, ah, ich muss die linke Kniescheibe so bewegen und wenn ich da stürze, das ist ja schrecklich oder so, sondern du fährst einfach los und die juchstest und einfach geht runter. Und wenn du umfällst, dann denkst du doch nicht, ich habe versagt, sondern du stehst auf, klopfst dich ab und fährst als Schneemann weiter und lachst dich tot. Mhm. Also der Spaßfaktor ist enorm. Ich meine, das kannst du 1:1 übertragen auf Spielen sonst. Natürlich muss man das lernen, oder? Genau. Weil ja die Ansprüche auch steigen. Aber im Prinzip ist ja, es wird niemand Musiker wegen einem hohen Ton oder wegen einer schweren Bindung oder so, sondern jeder möchte musizieren und Spaß haben.
Ja. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem, was ich am Anfang angesprochen habe. Dein Kollege, der Heiner Krause, der da so ein bisschen vielleicht noch für den Spaßfaktor
noch
dazu beiträgt.
Wahnsinn.
Also ein irrewitziger Typ, wer den Heiner noch nicht live erlebt hat, der sollte das mal nachholen. Das ist so ein bisschen, also mir kam jetzt das Bild gerade, guter Polizist, böser Polizist, aber das ist ja ein Schmarrn. Das ist nicht so, dass er für den Spaß zuständig ist und du bist dann derjenige, der dann nochmal die Kritik hinterher feuert. Aber es ist schon so, dass er da ganz viel Leichtigkeit reinbringt.
Wahnsinn,
glaube ich. Ja.
Also es ist immer so, du bist alleine nie so gut wie ein Team, verstehst du? Also wir sind ja hier in Basel auch noch mit dem Christian verknüpft, oder? Und der Christian ist ja ein Wahnsinnsmusiker und ein Wahnsinnshornist. Also jeder hat irgendwie Funktionen, der hat im Hessischen Rundfunk Solohorn gespielt, das hätte ich nie gekonnt. Weißt du, was ich meine? Also da hat jeder Funktionen und jeder respektiert den anderen, oder?
Mm,
also es ist nicht so, dass ich denke, was der Heiner kann, kann ich auch oder das mache ich besser, sondern was der Heiner kann, ist fantastisch, muss ich dir wirklich sagen. Man muss das einmal erlebt haben, dann weiß man, also das erlebe ich dauernd, da denke ich immer, wow, ist das cool, oder?
Ja.
Also das hat aber auch mit Respekt zu tun, oder? Ganz stark, oder? Dass man einfach das andere respektiert.
Ja, und erkennt, wie sich die Dinge miteinander zu einer Symbiose ergänzen. Also, genau. Dass es da mehr gibt, als es gibt immer mehr als das, was ich kann.
Genau.
So, ja, auf und jeden es gibt, ja, und so die also es gibt immer noch mindestens einen Aspekt, den jemand anders mit dazu bringen kann.
Mindestens. Selbst wenn es denselben Aspekt ist, aber wenn er anders
ja,
formuliert wird.
Ja, aber aus einer anderen Sicht.
Genau.
Ja, ja.
Genau.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das auch so ein kleines bisschen vielleicht uns noch fehlt oder was wir als Gesellschaft vielleicht auch noch so ein bisschen mehr ausbauen dürfen und auch so, ich weiß nicht, so wir Musiker unter uns oder wenn wir jetzt mal nur bei den Hornisten bleiben, so dieser Austausch und dieses, wie will ich es denn sagen? Ja, vielleicht ist es Austausch. Also wir hatten ja am Anfang so dieses Pencil-Hölzel, mhm. ne? Ein Extrem, als sie ganz jung waren, mit dem Alter kam so ein bisschen Altersmilde mit rein. Aber ich glaube, das ist schon auch so ein Generationending oder ein Zeitending, was so ein bisschen aufweicht, dass auch die Leute mehr aufeinander zugehen und da, oder?
Viel besser. Und
bei Hornisten
sowieso. Bei den Streichern ist das anders, oder? Ich möchte jetzt nicht Instrumente nennen, aber es gibt schon Instrumentalgruppen, wo ein heftiger Konkurrenzkampf herrscht. Ja. Auch über technische Fragen. Oder?
Ja.
Ja, das ist natürlich stimmt. Gut, das Horn ist ein niederschwelliges Instrument, oder? So, um zu lernen. Es braucht Luft, es braucht einen Ansatz, es braucht eine Stütze und es braucht eine Zunge, die steuert. Fertig. Das ist, und Hornspielen kann jeder lernen. Das ist... nicht ein komplexes, außer man hat irgendwo da eine Behinderung, aber es ist sehr niederschwellig einzusteigen. Mhm. Bis das mal bei einer Geige gut klingt, ist ein anderer Weg, oder?
Mhm. Die Zeit ist schon so ein kleines bisschen fortgeschritten. Genau. Ich würde dich aber noch ein bisschen in Anspruch nehmen, wenn es okay ist. Ich komme nämlich, du hast jetzt einen Aspekt angesprochen. Wie ist es, wenn du machst ja auch ganz viel mit Ansatz und wenn jemand so ein bisschen, also du guckst schon, du hast eine Idee, wie muss es rein physikalisch funktionieren?
Genau.
Wie gehst du mit Sachen wie Zahnstellung, Zahnspangen, sind das alles Sachen, wo du sagst, boah, da gibt's Indikationen, die jetzt nicht so, wo ich gar nichts machen kann oder sagst du, es gibt für alles irgendeine Lösung?
Es gibt immer eine Lösung, ja, auf jeden Fall. Es gibt immer eine Lösung.
Ja,
ja, also auch das mit der Zahnspange, das trifft ja sehr viele Schüler. Wobei, da gibt es jetzt auch diese neuen Schienen, die man da einsetzen kann. Die sind so Plastikdinger, ja. Die man immer wechselt. Die sind bei uns gar nicht teurer als diese Brackets, die man drauf macht.
Ja.
Aber es gibt immer eine Lösung und es gibt ja auch immer eine Lösung für Schüler, die unbegabt sind oder nicht spielen können oder so. Also ich habe ja auch Schüler, die sind nicht begabt. Ich habe ja nicht nur fantastische Schüler. Ich habe auch einige, die sehr große Schwierigkeiten haben mit diesen drei Koordinativen, die unabhängig voneinander funktionieren sollten, das hinzubekommen. Und es gibt immer eine Lösung, auch mit denen was zu machen oder auch mit denen zu arbeiten. Aber es braucht die Bereitschaft vom Gegenüber natürlich. Ja,
ja, absolut. Und ich glaube, dass dann auch dass das auch dir hilft oder dem, der unterrichtet, dass dann nicht so eine Frustrationsgrenze sehr niedrig gehängt ist, sondern dass man da in einem gewissen Rahmen trotzdem gut arbeiten kann. Weil man auch genau weiß, okay, das bewegt sich jetzt halt einfach auf dem Spielfeld.
Genau.
Und so ist für jeden das klar.
Das kann sehr viel Spaß machen, oder? Weil die Entwicklungen oder die Fortschritte sind ja da auch enorm. Sie sind einfach auf einem anderen Niveau, aber den Fortschritt kann man trotzdem feiern.
Mhm. Hast du da Kategorien für dich selber so, also innerlich angelegt, wo welcher Schüler jetzt rein gehört? Gibt es da wie so eine innere Mappe?
Nee.
Nee, also hast kein inneres Ranking quasi.
Nein. Also ich habe eben diese niederschwelligen Angebote, wie mit 50 Alphörner was zu machen oder Rendezvous de Chasse oder Weihnachtskonzert oder Hornlager, wo jeder dabei ist, auch wenn er nichts kann. Und dann habe ich natürlich auch diese Leistungsgruppen, die dann bei Jugend musiziert Schweiz oder bei den Wettbewerben spielen. Und das wissen die anderen ja auch, oder? Und die müssen ja auch bereit sein, sehr viel Zeit zu investieren.
Mhm. Hättest du, wenn du die drei wichtigsten Tipps für zukünftige Pädagogen mitgeben könntest, was wären so die drei wichtigsten Tipps für Menschen, die gerne unterrichten wollen? Hättest du da eine Idee?
Ja, also sicher Offenheit, immer Neues zu lernen, selber sich zu integrieren und viel im Austausch stehen. Eben, das mache ich mit diesen Wettbewerben oder diesen Horntagen. Dann das Zweite ist wirklich dieses ritualisierte Spielen, dieses Töne aushalten. Nachher kommen die drei Klänge, Stabilitätstraining, ein gewisses Flexibilitätstraining und daran immer die Technik eigentlich zu arbeiten und sie immer probieren, permanent zu verbessern. Also die Struktur zu haben, dass man quasi die Strukturen immer neu füllt. Dieses Ritual kann man eigentlich immer verändern und immer mit neuen Inhalten weiterentwickeln. Genau. Das würde ich dringend empfehlen, weil in diesem Block, wo jeder Schüler dann, wenn er immer anfängt zu spielen, Technik arbeitet oder etwas arbeitet, diesen Block nimmt er ja dann mit und daran wird er sich stets verbessern. Und dann natürlich schaue ich immer, dass ich eine große Leidenschaft vermittle, die ich ja selber auch habe für Instrumente und Musik. Also dieses fast zwingende, es muss einfach cool sein. Also diese Leidenschaft, einfach Hornspielen, ist unglaublich cool, oder? Und das merken die auch, wenn die dann in so einer Gruppe schaffen, oder dieses, ich habe persönlich gar keine Wahl, verstehst du?
Ja.
Also ja. So im Prinzip, das zu vermitteln, oder? Und das ist ja einer der Hauptgründe, warum wir diesen Beruf Musiker oder eben im Spannungsfeld mit Menschen ausüben. Und was ganz wichtig ist, unterrichten wird am Schluss jeder. Es gibt niemand, der nicht unterrichtet. Wenn er bei den Berliner Philharmoniker Solohorn ist, unterrichtet er auch. Jeder unterrichtet am Schluss. Man sollte das Unterrichten immer im Auge behalten. Und wir haben mit Menschen zu tun. Jeder ist anders. Jeder hat eine andere Kultur, jeder hat andere Probleme. Jeder hat eine andere Geschichte, die er mitbringt. Das macht aber eigentlich sehr viel Spaß, sich darauf einzulassen. Und wir haben im Einzelunterricht im geschützten Rahmen bei der Musikschule über 10 Jahre systematisch auf einer langen Zeitachse zu arbeiten und ein persönliches Verhältnis aufzubauen, das man natürlich auch nicht missbrauchen darf, ganz klar.
Mhm. Prozentual mit wie vielen hast du über diese 10 Jahre hinaus Kontakt?
Ja, mit allen. Ich weiß fast bei allen, was sie machen. Also die kommen auch immer wieder vorbei. Wenn jemand da durchläuft bei mir vor dem Unterrichtszimmer, dann kommen die oft rein. Ja. Die kommen sehr oft rein. Und der Heiner hat ja für mich ein Konzert gemacht zum 30-Jahr-Jubiläum. Und da war ich schon erstaunt, was da alles auf der Bühne gestanden ist. Das war das größte Geschenk meines Lebens. Wenn man einfach sieht, wenn da einfach 10 Solohornisten auf der Bühne stehen und die kommen einfach alle zum Spielen für ein Konzert für mich, ja. Das war der Wahnsinn. Also das berührt mich jetzt noch tief bis heute.
Ja,
also,
sehr schön.
Das ist, also schlussendlich, das ist jetzt mein persönliches Fazit, aber man lebt ja von Beziehungen, von der Beziehung, oder? Auch im privaten Umfeld. Oder? Und da kann man immer eigentlich Zeit investieren. Das macht Sinn, Menschen zu entwickeln. Ja.
Mhm. Ja. Total, ja, schön. Also dieses angesteckt werden, ich habe selber gemerkt, also ich war total angesteckt bei diesem einen Tag, als ich dich kennengelernt habe. Ich war total inspiriert. Und ich habe dann auch gesehen, dass du dabei bist jetzt bei den Horntagen in Telfs, glaube ich, im Juni. Und da hatte ich tatsächlich überlegt, eine Schülerin hätte ich da gern von mir hingeschickt, die hat aber leider keine Zeit. Dann dachte ich, cool, dann kann ich auch mit und kann mal den Stefan live kennenlernen. Ah, schade, aber siehst du vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Aber so, weißt du, es ist, also du, ich möchte das gern nochmal aus meiner Sicht nochmal so reflektieren. Ich finde das wahnsinnig inspirierend, wie du das machst. Was du machst, die Inhalte, wie du strukturierst, aber auch wie du es menschlich mit was für einem einfachen Menschenverstand und nicht einfach falsch verstehen, sondern so klar, ohne dass es irgendwie sich verkomplizieren muss, sondern dass so Grundprinzipien klar sind, die ich total einfach umlegen kann auf alle möglichen anderen Dinge im Leben. Und das hat mich total angesprochen und das finde ich wahnsinnig toll und ich wünsche mir, dir, also ich gebe den Staffelstab jetzt wieder nicht weiter, allen anderen da draußen, dass du es vielleicht irgendwie, dass es auf irgendeine Art und Weise sich noch konservieren lässt.
Gut, ja. Wir sind ja jetzt gerade dran.
Genau. Was man eigentlich, ach so, du bist, ja genau, mit dem Podcast gerade. Aber hast du noch irgendwelche anderen Projekte gerade, wie du es noch konservieren willst?
Nein.
Hast du noch andere Ideen dazu? Nein. Mal gucken.
Ich bin davon
Vielleicht
überzeugt, dass alles
ja
vergänglich ist.
Ja, oder wir halten es in dem Podcast fest.
Ja, ja. Genau.
Okay.
Gut.
Soweit hätten wir das Thema erstmal. Vielen, vielen Dank. Aber ich habe noch eine letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Und das ist, was deine Version oder vielleicht auch Vision von einem gesunden Musiker oder gesunden Menschen im Allgemeinen ist. Und da darf man erstmal ein bisschen in sich gehen.
Ja, da muss man schon überlegen. Genau. Ja, also im Prinzip Gesundheit bedeutet ja auch immer das zu machen, was einem Spaß macht und was einem glücklich macht. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das Wichtigste ist natürlich immer die Freiheit, eigentlich das zu machen, was man machen möchte. Für mich persönlich ist das der wichtigste Punkt, ja. Also ich bin immer Musiklehrer geblieben, weil ich nicht in eine höhere Stufe gehen wollte, wo ich sagen müsste, was die anderen machen müssen, ja. Sondern ich habe es nicht gerne, wenn man mir sagt, was ich machen muss. Ich möchte auch nicht andere Leute bevormunden. Also ich wünsche jedem, dass er diese Freiheit hat, das zu machen, was ihn glücklich macht und was Spaß macht, ja. Und ich bin davon überzeugt, dass das so weit nach außen ausstrahlt, dass man davon leben kann oder eine Existenzberechtigung hat. Also man hat auf jeden Fall dann eine Existenzberechtigung. Genau. Auch wenn es die Gesellschaft je nachdem nicht honoriert. Das sind halt manchmal die Entwicklungen, wie sie jetzt auch gerade stattfinden auf der Weltbühne. Genau.
Naja, da wirfst du nochmal ein ganz neues Thema auf.
Genau.
Ein ganz neues Kapitel aufmachen, vielleicht das nächste Mal. Aber das resoniert sehr mit mir, was du sagst. Die Existenz, die Daseinsberechtigung.
Ja.
Wenn die jeder spürt, glaube ich, haben wir einen großen Schritt gemacht. Dann muss ich nicht darum kämpfen.
Genau.
Um mein Dasein.
Die Indianer sagen, wenn jemand auf der Welt steht, dann wird er von der Erde getragen. Und dann hat er eine Berechtigung. Also solange du auf der Welt stehen kannst und die Erde sich dreht, hast du eine Berechtigung, da zu sein. Egal.
Ja.
Egal. Finde ich ganz wichtig.
Super.
Gut.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt in den anderen Folgen weiterführt. Und vielleicht schauen wir mal. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal.
Ja, genau. Wer weiß. Ich freue mich schon drauf.
Den einen oder anderen Punkt nochmal genauer.
Ja,
ich danke dir.
Gerne. Gute Zeit.
Das war also die Folge mit Stefan Ruf, der erste Folge zum Thema Ordnung und Systeme. Lasst mich doch gerne mal wissen, wie diese Thematik an euch herankommt, ob das irgendwas bei euch zum Schwingen und Klingen bringt und ob ihr schon Assoziationen dazu selbst erstellen könnt. Und auf eine ganz kleine Korrektur möchte ich am Ende noch hinweisen. Es hat sich nämlich ein kleiner Zahlenteufel eingeschlichen. Es war nicht Linus Bernoulli, der mit 4,5 Jahren bei Stefan begonnen hat, sondern ein anderer Schüler. Da haben wir einen kleinen Zahlendreher reingebracht. Alle Links zu Stefan und all seine Veranstaltungen und Hornkurse und was auch immer er so gibt, verlinke ich dir wie immer in der Folgenbeschreibung. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit bis zur nächsten Folge von dieser Trilogie und vielleicht auch noch vielen weiteren. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst und wenn du die Folge teilst, kommentierst und likest. Also bis zum nächsten Mal, gesunde Töne. Mach's gut. Ciao.